So, wer weiß, in welchem Kapitel sind wir? In 1. Petrus, Kapitel 5, genau, steht da. Nein, ich habe das nicht geändert von letzter Woche, es steht 4. Wir sind im 5. Kapitel von Petrus, 1. Petrusbrief. Was sind die zwei Fragen, die ich jedes Mal gestellt habe? Wer bist du? Und was kannst du? Im Sinne von, wozu bist du berufen worden? Das war der Gedanke zwischen diesen zwei Fragen. Paulus hat uns praktisch durch diesen ganzen Brief diese zwei Fragen gestellt. Hat uns immer wieder gefragt, was ist deine Identität? Wer bist du? Was ist deine Bestimmung? Wo war das? Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Er macht uns heilig. Er schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Oh, meine Güte. Und dann vergisst er nicht sozusagen die andere Seite. Er segnet uns mit diesen Sachen, sodass wir segnen können. Dass wir andere Menschen segnen können. Mit anderen Menschen so umgehen, das gehört in der Familie auch, nicht vergessen. In der Ehe. In den Beziehungen mit deinen Kindern. Mit Freunden in der WG, wenn du eine gute WG-Person, wie sagt man das? Mitbewohnerin findest, wenn ihr das findet. Letzte Woche ging es um der steinige Weg zum Frieden. Und ich denke, dass am besten ist Vers 14 eine gute Zusammenfassung, was Petrus uns eigentlich sagen will. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ja, das habe ich noch nicht erwähnt. Dieser Brief wurde an Christen, manche denken heidnische Christen, natürlich gibt es auch jüdische Christen, messianische Christen dabei, denke ich, weil so viele in Jerusalem waren, sie sind verstreut, überall. So, es war eine mischte Gemeinde, aber ein paar Dinge, was Petrus sagt, kann man so denken, dass er an die heidnischen Christen hauptsächlich geschrieben hat. Aber Sie erwarten, was war das Wort letzte Woche? Ein Feuersturm von Verfolgung. Es fängt schon an, denken viele, in dieser Zeit, in so Anfang von Mitte 60er Jahren, als Nero seine Sachen gemacht hat dort in Rom. Dann hat es sich verbreitet oder ausgebreitet von dort aus. Heute schauen wir den 5. Kapitel an. Die letzte dringende Aufforderung von Petrus, naja, von seinem ersten Brief zumindest. Aber bevor er uns und die Christen auffordert, stellt er etwas fest. Und er ermutigt die Hirten in der Gemeinde, die Pastoren, die Ältesten in dieser Gemeinde. Er schreibt, dass die Ältesten Zeugen der Leiden Jesu waren, als eine Tatsache. Sie waren dabei, als Jesus zumindest gelitten hat, diese letzten Tagen, letzte Woche vielleicht in seinem Leben. Sie sollen freiwillig die Gemeinde hüten, wie ein Hirte, und nicht dadurch, um reich zu werden. Sie sollen die Gemeinde hüten, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder. Und ich denke, das ist eine notwendige Mahnung für alle Zeiten, dass die Hirten oder wie auch immer, welchen Status sie haben in einer Gemeinde, dass sie das sehen als ein Dienst und freiwillig das tun und nicht um Menschen zu herrschen. Und sie werden dafür belohnt, wie alle anderen Christen, mit einem Siegeskranz. Das ist die ersten ungefähr vier Versen in Kapitel 5. Und dann schreibt Petrus in Vers 5: Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch. Er hat schon die Ältesten angesprochen und jetzt spricht er die Jüngeren an. Ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmutigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Schon wieder kommen zu diesem Thema Mutterordnung. Hatten wir auch letztes Mal oder vorletztes Mal. Auch hier sehen wir, wie Gottes Ordnung, seine Ideen von Ordnung im Gegensatz zu Chaos aussieht. Wie das wirkt auf seine Kinder, wie das wirkt, Ordnung wirkt auf die Gemeinde und Gemeinschaft. Dann weitet er Gottes Plan für die ganze Gemeinde aus. Alle umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Und Gott wird diejenigen widerstehen, die hochmütig sind und gnädig gegenüber die demütig leben. Wir erfahren Gottes Gnade. Wir lernen ihn besser kennen, wenn wir erkennen, dass Gott Gott ist. Er ist der Nummer eins in unserem Leben. Die Frage, die ihr stellen müsst, ist er Nummer eins in deinem Leben? Er ist König und Herr über mein Leben. Ist er dein König und Herr in deinem Leben? Und wie so viele Sachen, wie, ich würde sagen, alles im Glauben, alles in diesem Weg, den wir gehen, ist es eine Entscheidung, eine freie Entscheidung, die Gott uns lässt, die wir treffen können oder nicht. Und das ist, was Petrus jetzt sagt in Vers 6. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Er macht das ganz bildlich. Beugt euch unter Gottes starken Hand. Dann wird er euch erhören, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Er wird uns belohnen, wenn wir leben nach seinem Willen. Unsere Reaktion auf Gottes Gnade und auf sein Werk durch Jesus ist entscheidend. Wie wir danach leben, was für Entscheidungen wir im Leben treffen. Klar, unser himmlischer Vater will unbedingt Gemeinschaft mit uns. Man sieht dieses Thema von Anfang bis zum Ende. Er will mit seinen Kindern wohnen und will mit uns Gemeinschaft haben und will eine Beziehung mit uns haben. Aber das geht nur, wenn wir es wohl auch wollen. Wenn wir erwidern seine Liebe, seine Geschenke. Dann schreibt Petrus: und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Nicht vergessen, hier sind seine abschließenden Worte in diesem Brief. Seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhält. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ihr seid nicht alleine. Euer Brüder und Schwestern leiden auch, sagte er. Aber bleibt wachsam. Lasst diese Leidenszeit, diese Erlebnisse, was ihr jetzt habt, weil ihr glaubt, lasst diese Zeit, lasst euch nicht einschlafen oder Dinge unbemerkbar lassen. Seid wachsam. Und dann bringt er auf den Punkt. Er sagt nicht Rom, er sagt nicht die Soldaten, er sagt, der Teufel geht umher und schaut nach, wem er verschlingen kann. Ich habe ein Video gestern oder vorgestern gesehen. Ich suche die guten Videos unter diese Reels, sagt man Reels auf Deutsch, da bei Facebook oder sowas. Es gibt Blödsinn manchmal, aber einige gute. Und eine war in ein Mann steht zum Glück draußen von einem großen Zaun auf ein Gehege. Wie heißt die Dinge? Wo wilde Tiere sind. Ein Gehege. Und auf einmal kam ein Löwe aus einem großen Busch. Man konnte ihn nicht sehen. Und er rast auf ihn zu mit einer brüllenden Stimme und hat mit seinen Pfoten versucht, den Zaun runterzubringen. Und ich kann mir vorstellen, der Mann war dankbar, dass dieser Zaun dazwischen war. Oder Filme, wenn man in Afrika so an wilde Tiere vorbeifährt, man sieht die Löwen und ja, man ist dankbar, dass man Abstand hat. Benjamin und Victoria waren letzte Woche in ein, wo waren die? Irgendein Park, wo Bison waren. Und es gibt eine Regel, man soll 10, das klingt zu wenig, 10 Meter Entfernung halten die ganze Zeit von Bison. Vielleicht war es 15, 30 Fuß, hat er gesagt. So 10 bis 12 Meter Abstand halten. Und sie sagen, guck, und sie haben geflüstert, guck, da geht einer vorbei. Wir müssen vom Weg gehen, da kommt ein Bison vorbei. Und sie haben schon beobachtet, wie eine Frau sich genähert hat und wurde gewarnt von den Wächtern, die da waren. Wie wilde Tiere ist Satan unterwegs, um zu gucken, wer nicht aufmerksam ist. Was ist hier entscheidend? Der Glaube. Widersteht ihm. Und wie? Durch den Glauben. Und wenn ihr wegen dem Glauben leiden, was denn? Was sollen wir tun? Glauben. Merkt ihr seine Betonung hier? Vers 10. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt, und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Sogar Fahrräder. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Dann hat das schon gelesen heute Morgen. Wart ihr schon mal auf so ein Gerät? Klick. Wart ihr schon mal auf so ein Gerät? Auf Englisch ist es a ropes course, Rita. Ropes course heißt es. It's what it's called in English. Ein Hochseilgarten. Das muss ich lernen, als ich nach Deutschland kam. Man sagt ropes course auf Englisch. Hochseilgarten. Ja, das merke ich. Das merke ich. Das ist in Rastiland. Wer war schon mal drauf in Rastiland? Ich war einmal und ich werde niemals werden auf dieses Ding klettern. Das vielleicht. Das war so ein schreckliches Gefühl. Ich war ganz oben auf der anderen Seite, wo nur ein Seil ist, wo man drauf gehen muss. Ich wackelte, alles in meinem Körper zitterte. Ich fahre Mountainbike gerne, aber so einen Schreck habe ich nie erlebt wie auf diesem Hochseilgarten. Höhenangst? Na, ich habe nie gedacht, dass ich Höhenangst habe. Stellt eure Füße auf fest. Ich war so dankbar, dass ich wieder auf festem Boden war. So ist dieses Bild, was Petrus uns gibt. Stellt eure Füße nicht auf was Wackeliges, auf festen Boden. Wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, daran zu glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass mein Vater im Himmel mich liebt, für mich sorgt, dann sind unsere Füße auf festen Boden. Ja, wir werden Zeiten, wo wir Zweifel erleben. Und das meinte ich nicht. So, erschreckt euch nicht, wenn ihr denkt, oh, aber ich habe einmal gezweifelt oder ich bin in einer Zeit, wo ich viel zweifle. Was hat Gott über David gesagt? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie oft hat David versagt? Nein, hat nicht genug Finger zu zählen. Stellt eure Füße auf festen Boden. Ich habe ein Zitat von einem Amerikaner diese Woche gelesen, Alan Noble heißt er. Er ist beschrieben als einer der scharfsinnigsten christlichen Kulturanalytiker. Deutsche lieben ihre Worte. In Amerika. In seinem neuen Buch, You Are Not Your Own, Belonging to God in an Inhuman World, du bist nicht dein Eigen, Gott zu gehören in einer Welt, die nicht menschlich ist, warnt er davor, dass es kein Gemeinwohl geben kann, wenn wir uns selbst gehören, sondern nur Milliarden von Privatgütern. Da wir keine objektiven Mittel haben, um uns in Bezug auf objektive Wahrheit oder Moral zu bestätigen, sind wir ständig auf der Suche nach der Bestätigung durch andere. Dann kommt er auf die gute Nachricht zu sprechen. Ihr seid nicht euer Eigen. Wie Paulus feststellte, ist euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch, den ihr von Gott habt. 1. Korinther 6, 19. Folglich seid ihr nicht euer Eigentum, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Wenn wir unser Leben demjenigen überlassen, der uns geschaffen hat und der weiß, was das Beste für uns ist, erfahren wir eine Bedeutung, die wir nirgendwo sonst und von niemandem sonst finden können. Jesus befreit uns aus der Knechtschaft der Sünde und des Selbst, aus dem ständigen Streben, genug zu sein, genug zu tun. Es gibt kein Bild mehr, das wir aufrecht erhalten müssen, weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Es gibt keine Identität, die wir entdecken oder erschaffen müssen, weil unsere Identität in der Liebe Jesu zu uns liegt. Er hat das gut beschrieben, was Petrus uns sagen will. Und dann schreibt Petrus fast am Ende in diesem Kapitel diese Worte. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Wie sagt ihr das? Auf Ukrainisch? Bitte laut sagen. Und auf Persisch? Bitte. Ihm gehört die Macht für immer und ewig.
Da ist falsch geschrieben worden.
Oh, sorry. Da musst du mit Google sprechen. Zumindest können wir es auf Deutsch probieren. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Könnt ihr das in eurem Alltag und in eurem Leben ausstrahlen lassen? Was dieser Satz uns als Christen bedeutet. Die Macht gehört mir nicht. Dir auch nicht. Keinen Politiker und nicht Satan. Gott. Ich wollte was probieren heute Morgen. Es ist ein bisschen anders als was wir normalerweise machen in der Predigtzeit. Ich möchte, dass wir in Kleingruppen aufteilen. Ihr könnt euch entscheiden, wie viel ihr wollt, aber die Ukraine zusammen, die Persisch sprechende zusammen, Deutsch sprechende zusammen und zwei Fragen überlegen. Ihr könnt miteinander austauschen. Und wie in alle Kleingruppen, wenn man sowas macht, muss jemand da sein, der den Anfang macht. Und wenn keiner da ist, ich habe nur mit zwei gesprochen, wenn keiner da ist, mit dem ich gesprochen habe, dann ich nehme Freiwillige. Weil ich sagte, es sollte ein Freiwilliger sein in jeder Gruppe. Einfach diese Frage stellen. Was macht euch Sorgen? Was für Sorgen hast du? Welches Anliegen kannst du, solltest du demütig auf den Herrn werfen? Und vielleicht kommt es zur Sprache in der Gruppe. Ich kann das nicht. Ich habe Schwierigkeiten damit zu tun. Dann tauscht euch aus. Was hindert dich daran? Und welches Bild von Jesus hat Petrus in diesem Brief entworfen? So gemalt. Wie ist Jesus laut Petrus? Wie sieht er aus? Was tut er? Was würde er dir sagen? Inwiefern gibt dir dieses Bild, dein Bild von Jesus, Frieden? wie du ihn vorstellst. Weil Petrus sagt ganz am Ende von diesem Brief, in Vers 14, Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Das war die erste Worte von Jesus. War das letzte Woche, Don, dass du das gesagt hast? Hat dreimal, als er in diesem Zimmer erschienen ist, mit den Jüngern, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Sie brauchten Frieden damals, als Jesus gestorben ist. Und sie haben gehört, er ist irgendwo, er ist auferstanden, sagen einige, aber ich bin nicht so sicher. Thomas auf jeden Fall nicht. Und dann erscheint er. Friede sei mit euch. Jetzt kommt der Sturm. Okay, so tat euch schnell auf. Ihr könnt die Fragen, war das richtig geschrieben auf Persisch?
Fast.
Ich rufe dich an nächstes Mal. Schicke ich dir. Ich hoffe, das ist richtig aufgeschrieben auf Ukrainisch oder Russisch. Okay, kleine Gruppen euch treffen. Das heißt, die Stühle bewegen dürft ihr. Die Stühle in einem kleinen Kreis. Draußen ist auch erlaubt, wenn ihr nach draußen gehen wollt. So, wir wollen damit diesen Brief abschließen. Petrus hat einen aussagekräftigen Brief geschrieben. Und er schrieb an verfolgte Christen damals, aber auch an uns heute, die Ermutigung brauchen. Die Hilfe brauchen, wenn das Leben nicht richtig läuft. Wenn Krieg herrscht in einem Land. Und erinnert sie daran, dass sie von Gott auserwählt, dass sie angenommen sind von Gott und eine zukünftige Hoffnung in Jesus Christus haben. Petrus will einfach, dass diese Christen dieser feste Boden von Hoffnung haben, basiert auf ihrem Glauben in Jesus. Er gab ihnen neue Namen und Bezeichnungen, wer sie sind. Und er bestätigt ihren Wert in Gott, in Gottes Familie. Nicht vergessen, was er schon gesagt hat in 2,9. Ihr seid das von Gott auserwählte Volk, ein königlicher Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Er ermahnt die leidenden Gläubigen, zusammenzuhalten, zusammenzubleiben, sich umeinander zu kümmern, einander zu helfen und sich mit anderen Christen zu identifizieren, die auch schwere Zeiten durchmachen. In Kapitel 3, 8 und 9. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Wohin geht ihr? Ihr geht gemeinsam auf diesem Ziel. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig, zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Trotz Verfolgung sollen sie weiter im Glauben wachsen, nicht aufhören. Aufpassen, dass sie eine gesunde Lehre beibehalten. Ich glaube, diese Briefe von Petrus helfen uns als Christen heute durchzuhalten in all die Aufs und Abs, dass das Leben uns schickt. Besonders wenn wir selbst die Umstände nicht beeinflussen können. Wir können sagen, ich bin hilflos, ich kann nichts. Petrus würde sagen, ja, du kannst was. Du kannst im Glauben feststehen. Du kannst beten. Du kannst deine Geschwister helfen. Du kannst deine Familie zusammenhalten. Wenn man dann nicht einknicken, wenn man nicht in diesem Augenblick aufgeben will, bleibt nur einem übrig, der Lage standzuhalten. Und das geschieht zur Ehre Gottes, würde Petrus sagen, indem man nie die Hoffnung verliert, die Würde behält und sich nicht das innere Rückgrat brechen lässt. Bleib standhaft im Glauben. Bleib fest. Und das fordert er uns auch auf in dieser Zeit, in unserem Leben. Ich schließe mit seinen schließenden Worten in Kapitel 5, 10 und 11. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Gott segnet euch. Ich bin dankbar, dass so viele heute gekommen sind. Wir haben Zeit für Kaffee. Ja, ist schon da. Für Gemeinschaft, für Gespräche. Und gleich werden wir umbauen und kommt das Essen raus und wir essen danach zusammen. Beten wir zusammen zum Schluss. Vater, ich bin so dankbar, dass du da bist. Du bist unser Retter, du bist unser Richter. Und wir danken dir für die Gnade, die durch dein Wort, durch das Leben Jesu geflossen hat und fließt. Danke für deine Liebe. Und auch, dass du, Vater, zornig bist auf die Sünde. Dass du das klarstellst. Die Sünde gehört nicht zu euch. Sei fern. Bleib fern davon. Danke, Vater, dass du so klar und deutlich zu uns sprichst in deinem Wort und durch deinen Geist. Danke für diese Worte von Petrus. Wir bitten um deinen Segen, dass was er uns gesagt hat, tief in unserem Herzen geht, dass wir mehr und mehr verstehen, wo wir mit dir stehen, wo wir mit anderen Menschen, mit unseren Geschwistern, mit uns selbst stehen. Danke, dass du uns liebst. Wir beten durch Jesus. Amen.